Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Heute mit Joachim Scholl am Mikrofon und einer Frau gleichen Namens, aber es sei gleich gesagt, weder verwandt noch verschwägert bin ich mit Sabine Scholl, der Schriftstellerin aus Österreich. Mittlerweile lebt sie zwar in Berlin, aber sowohl ihre Biografie als auch ihre Romane und Essays zeugen von einer weitgespannten globalen Seele. Sabine Scholl hat in Portugal gelebt, in den USA, in Chicago, New York, in Japan schließlich eine Zeit und in ihrem jüngsten Roman reisen wir mit ihr nach Sri Lanka. Auch davon wollen wir hören in den kommenden 90 Minuten. Willkommen zu den Zwischentönen, Sabine Scholl.
Hallo.
Diesen Ausdruck von der globalen Seele, den haben Sie für ein Buch über Ihre Zeit in Japan verwendet, aber auch dann ein wenig von sich gewiesen, nein, Sie seien eigentlich keine globale Seele. Was zeichnet denn eine solche überhaupt aus? Ich meine, in meinen Ohren klingt das schon sehr elegant und weltumspannend, globale Seele.
Ja, also ich habe den Ausdruck von einem Journalisten, Pico Aya, dessen Buch auch so heißt. Und das habe ich auch damals in Japan gelesen. Und der Grund, warum mich das Wort oder der Begriff so angesprochen hat, war, dass Japan ja schon mein drittes oder viertes Ausland war, in dem ich mich zurechtfinden musste. Und da habe ich dann festgestellt, dass man immer wieder eigentlich nach Invarianten sucht und dass es einen Unterschied macht, ob man jetzt von einem festen Herkunftsland mal in ein anderes Land geht oder ob es eben dann schon wieder das zweite und das dritte ist und man beginnt dann Verbindungen zu schaffen, an die man vorher gar nie gedacht hat. Und da schien mir eben der Ausdruck globale Seele ganz interessant zu sein, um über solche Verknüpfungen nachzudenken.
Dieser Pico Aya, das ist ein Brite. Und nach seiner Definition, die in meiner Übersetzung so klingt, ist die globale Seele ja zugehörig einem Migrantenstamm, der in der Lage ist, mehr zu sehen als die jeweiligen Einheimischen mit ihren lokalen Nöten und Beschränkungen. Zugleich würden sie aber auch ihre Identität verlieren, weil sie so oft zwischen die Cracks, zwischen die Ritzen fallen würden. Haben Sie dieses Gefühl, diese Erfahrung auch schon gemacht auf Ihren, ja, so vielen globalen Lebensstationen?
Ja, klar, das habe ich gemacht und vor allem auch kommt mir das sehr bekannt vor von vielen Menschen, die ich kennengelernt habe. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt, warum ich mich mit diesen Gedankengängen beschäftige, mit Migration und was sind das für Lebensumstände, beziehungsweise wie verändern sich dann so anscheinend festgefügte Begriffe wie Identität, Heimat, Herkunft, indem man, wenn man mal in Bewegung gerät. Und das empfand ich einfach als Herausforderung, sozusagen auch eine Art Existenzform versuchen zu beschreiben, die eben diesen festgefügten Grenzen nicht standhält.
Worauf es bei der Wahrnehmung des Fremden ankommt, das ist ein Satz von Ihnen und das sei so wesentlich für Ihre Arbeit, habe ich mir notiert. Und in einem anderen essayistischen Zusammenhang haben Sie mal über eine sogenannte transnationale Typologie nachgedacht. Der Soziologe Ulf Hannerz hat diese mal entworfen und so demnach würden in unserer modernen globalen Überschallwelt, wie er es nennt, so verschiedene Typen ausgebildet. Also der Kosmopolit, der Tourist, der Exilierte, der Gastarbeiter und dann noch den man nicht sofort auf der Rechnung hat, der Expatriate. Ich habe mich dann gleich gefragt, wo ist denn die Sabine Scholl hier oder wo sieht sie sich zwischen allen dieser Typen?
Also der Expatriate ist tatsächlich etwas, was man eigentlich aus dem deutschsprachigen Raum nicht so gut kennt. Mhm. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man, dass es keinen großen Kolonialismus gab, während sozusagen das Empire, das Britische, sich überall in allen Kontinenten verbreitet hat und halt auch heute noch präsent ist. Und diese Leute, die sozusagen aus dem ähnlichen, aus diesem Empire kommen oder aus dem ehemaligen Empire, Empire kommen, bezeichnen sich dann eben als Expatriates. Aber mittlerweile hat sich das ja auch schon auf andere Nationen ausgebreitet, beziehungsweise eben über die Nationen ausgebreitet. Nein, auch Hannerz in seiner Typologie, glaube ich, ist ja erst am Anfang, und das war, glaube ich, Anfang 90er Jahre oder Ende 80er Jahre, als er dieses Buch schrieb, ist am Anfang wiederum eine Typologie, wie kann man diesen Phänomen der Migration auf die Spur kommen, was unterscheidet zum Beispiel eben verschiedene, wie kann man das definieren, wenn jemand nur kurzzeitig da ist, wenn er, was weiß ich, von seiner Firma geschickt wurde und mit allen Benefits in sich in einem Land befindet, wie zum Beispiel auch Konsularbeamte etc. Wie nimmt der Tourist das Fremde wahr und so weiter. Also ich glaube, wir sind eben immer noch damit beschäftigt, das überhaupt erstmal durchzudenken, weil wir so lange, jahrhundertelang überhaupt nicht auf diese Existenzformen, also philosophisch, soziologisch etc., so lange nicht darauf Rücksicht genommen haben, sondern sie nur als was Abweichendes und deshalb auch Minderwertiges wahrgenommen haben.
Aber das Problem wird, glaube ich, schon schön deutlich durch diese verschiedenen Typen. Ne? So jeder hat seine eigene Wertigkeit. Klar wollen wir alle Kosmopoliten sein, aber sind aber am Ende bei jeder Reise vielleicht doch nur wieder Touristen. Und der Exilierte, der hat eher eine bemitleidenswerte Existenz, weil er rausgerissen ist aus seiner normalen Existenz. Der Gastarbeiter gilt immer noch als auch ist der moderne Sklave, der sich in der Fremde abschuften muss. Sie, Frau Scholl, sind ja nicht nur Romanautorin, sondern auch promovierte Literaturwissenschaftlerin, die genau als solche ins Ausland eingeladen wird. Und so bin ich noch auf einen weiteren Typus gekommen, nämlich so den akademischen Jet-Set, sage ich mal, also die privilegierte höhere Existenz. Man wird eingeladen von den Gastgebern, man wird gebeten, eine Zeit lang im Land zu verbringen, um seine eigene Erfahrung einzubringen und wieder was vom Land mitzunehmen, aber doch nur auf Zeit. Das ist schon was, wieder was Besonderes, ne?
Ja, genau. Es gibt diese akademische Elite sozusagen, wie ich sie mal nennen will. Das gibt es tatsächlich. Also ein Austausch auf dieser Ebene durch die ganzen Kongresse oder Gastprofessuren oder Lektorate. Und da steigt man natürlich vor allem eben in diesen Kreisen ein und braucht dann einige Zeit, um sich sozusagen auch noch andere Kreise der Bevölkerung oder der Orte und der Städte zu erschließen. Aber es ist zumindest ein ganz guter Einstieg, weil er einen sofort mal einen Ort verschafft, an dem man zur Arbeit geht, an dem man einen Alltag hat. Und aus diesem Alltag heraus entsteht dann doch ein Wissen, das ein ganz anderes ist, als wenn man jetzt mit einem Jeep durchs Land reist.
Über Ihre Schriftstellerkollegen, die ja auch mittlerweile zu Globetrottern geworden sind, haben Sie mal spöttisch geschrieben, jeder, der für ein paar Wochen nach Tokio eingeladen wird, fängt zu Hause seinen Japan-Roman an. Was stößt Ihnen denn daran auf?
Ja, weil es in dieser kurzen Zeit, glaube ich, sehr schwer möglich ist, wegzukommen von den Klischees und Bildern, die man sowieso schon vorher über Japan im Kopf gehabt hat. Und die ersten, sagen wir, ein, zwei Wochen wird man wahrscheinlich ununterbrochen das aufsuchen, was man eben schon im Kopf gehabt hat, um zu bestätigen, dass man eben auch wirklich dort ist. Und ich glaube, dass es erst anfängt, dass man ein Land begreift, wenn man eben auf die Hindernisse stößt und auf die, wo man sozusagen wirklich auf die Nase fällt und nicht mehr weiterkommt mit dem Wissen, dass man da mitgebracht hat. Dann kommt man sozusagen schon langsam tiefer hinein, aber einfach nur jetzt mal herumzustreifen, dann ist es eben genau das. Dann habe ich mal 4 Wochen durch Tokio flaniert und dann ist es eben ein Bericht darüber. Aber ich kriege trotzdem immer wieder Aggressionen, wenn dann nur die Kieferinseln und die Kirschblüten und die netten, tollen oder die verrückten Japanerinnen erwähnt werden. Das kann ich einfach nicht mehr hören.
Sie jedenfalls haben lange gebraucht für Ihren Japan-Roman, auf den wir später kommen, Frau Scholl. Wie sich das alles entfaltet, entwickelt hat von der österreichischen Provinz in diese große, weite Welt. Davon erzählen Sie uns nach Ihrem ersten Musikwunsch, den Sie sich für die Zwischentöne hier gewünscht haben. Wir werden hauptsächlich südamerikanisch-brasilianische Musik hören. Und wir beginnen mit Vinicius de Moraes, dem Sänger und Dichter. Was verbinden Sie denn mit ihm und diesem Titel Berimbau, den Sie hören möchten?
Ja, sehr viel. Also Vinicius de Moraes war für mich, den habe ich entdeckt durch einen portugiesischen Freund, als ich in Portugal gelebt habe, weil ich mich immer sehr stark dafür interessiert habe, wie Poesie sozusagen verbreitet wird. Und diese Verbindung von Poesie, er ist ja einfach ein Poet, der auch ein Komponist ist. Die Verbindung, das hat mich sofort fasziniert und sehr überzeugt. Noch dazu diese sehr, sehr eindrucksvolle Stimme von ihm, der man einfach überhaupt nicht entkommt. Und dann ist er auch wirklich ein sehr guter Liedschreiber. Und dieses Berimbau ist ja ein Instrument, das im Nordosten von Brasilien erfunden oder gespielt wurde. Und das hat eine ziemlich interessante Geschichte, weil es ist erstens mal selbst gebastelt, also von den Sklaven. Es wurde von den Sklaven mitgenommen und besteht aus einer langen, langen Saite, einem Stab, mit dem man diese Saite schlägt, einen kleinen Klangkörper, und in der Hand hält der Musiker dann auch noch so ein kleines Körbchen mit Samen drinnen. Und das war eigentlich dieses Instrument, und diese Töne haben den Rhythmus gegeben für die Capoeira. Und die Capoeira war ja eine verbotene Kampfkunst, weil die Sklaven sollten sich ja nicht ausbilden, um eventuelle Revolutionen oder Revolten zu vermeiden. Das heißt, sie haben das als Tanz kaschiert. Und in diesem Lied sozusagen steckt die Sklavengeschichte, steckt die Geschichte dieser Region, die die ärmste Region von Brasilien ist, plus der Dichter, Poet und Musiker.
Und Vinicius de Moura singt dieses Lied hier zusammen mit der Sängerin Odette Lara.
Quem é homem de bem, não trai o amor que lhe quer. Seu bem, quem diz muito que vai, não vai assim como não vai. Não vem quem de dentro de si, não sai, vai morrer sem amar. Ninguém, o dinheiro de quem não dá, é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom, não cai, e se um dia ele cai, cai bem. Capoeira me mandou dizer que já chegou para...
Vinicius de Moura ist nur Odette Lara mit Berimbau hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk für unseren Gast heute. Die Schriftstellerin Sabine Scholl haben wir dieses Lied gespielt. Gehen wir jetzt mal zurück mit Ihnen in die frühen 1960er Jahre nach Grieskirchen, einem Dorf in Oberösterreich. Dort sind Sie geboren, aufgewachsen. Wie denn, Frau Scholl? Was war denn das für eine Kindheit?
Eine sehr komplizierte, seltsame Kindheit. Aber ich bin erst viel später darauf gekommen, dass das eigentlich gar nicht so normal war, wie ich aufgewachsen bin. Ja, das war wirklich als hätte man sich das ausgedacht für ein Märchen. Ein großes Haus, ein Bauernhaus. Die eine Hälfte ist für die Familie meines Großvaters, die andere Hälfte ist eher so für Außenseiter der Gesellschaft, die nicht richtig integriert sind, die arm sind, die von der Gemeinde gefördert werden müssen, weil sie irgendwie Geflüchtete sind oder ein bisschen kriminell oder zu viele Kinder haben und Alkoholprobleme oder auch psychisch gestört. Und in dieser geteilten Welt, die wir natürlich aufgesucht haben als Kinder, bin ich groß geworden und habe einfach von Anfang an schon gesehen, es gibt sozusagen dieses Normale oder was man als das Normale bezeichnet, und es gibt eben das Andere. Und das ist, das hält sich nicht so an die Regeln und ist deshalb nicht so gern gesehen.
Ich bin froh, dass Sie das jetzt so erzählen, weil nämlich auch auf die Gefahr hin, dass Sie mich doch ein ums andere Mal vielleicht zurechtweisen hier in dieser Sendung. Frau Scholl, in Ihren Romanen sind ganz viele autobiografische Motive eingearbeitet und die Erzählstimmen machen Sie oft auch als die eigene der Schriftstellerin Sabine Scholl kenntlich. Ich frage Sie nachher nochmal genauer nach diesem Prinzip. Aber mit dieser frühen Kindheitsprägung, die beschreiben Sie in einem Roman, und da wird dieses Haus des Großvaters aber auch als ja fast traumatisierender Ort unglaublich bedrückend beschrieben. War das dann auch so, dass sie das so geprägt hat?
Ja, natürlich. Es hat ja einfach das Unglück gegeben, dass die getroffen hatte, diese andere Seite des Hauses, beziehungsweise auch die Ausgrenzung, die ja nicht angenehm gewesen sein muss. Nur wurde uns das als Kindern ja überhaupt nicht erklärt. Wir hatten keine Ahnung, was das eigentlich ist und warum die so anders sind und warum die nicht, anscheinend nicht gut sein sollen. Wir sollten nicht mit denen spielen. Und ich glaube, diese unterschwellige Repression, das hat sich sehr eingeprägt in die Kinder, in mich und auch natürlich in die Leute dort. Und viele haben ja auch keinen Ausweg gesehen und sind dann gestorben oder haben sich umgebracht. Also es gab tatsächlich hinter unserem Haus eine Bahnstrecke und es gab eine Familie, wo sich halt tatsächlich einer nach dem anderen auf diese Bahnstrecke gelegt hat und sich vom Zug totfahren hat lassen. Und das sind halt so sehr, sehr frühe Eindrücke. Da waren wir vielleicht 5, 6 Jahre alt, 7. Und auch da hat uns wieder niemand genau erklärt, wie wir damit umgehen sollen.
Um Gottes Willen, ich wollte Sie gerade fröhlich fragen, Ihr Vater war Lokführer. Und das war für mich als Kind immer einer der tollsten Berufe überhaupt. Und Kinder, die bei der Bahn waren, die durften immer umsonst Eisenbahn fahren. Das war ganz begehrenswert. Aber davon haben Sie dann gar nicht viel gehabt, oder?
Doch, das hatte ich auch. Ja? Doch, ich war sehr stolz auf meinen Vater, der Lokomotivführer war. Und er ist sogar noch anfangs, als ich in die Schule ging, beziehungsweise wir fuhren ja in die Schule, weil da gab es keine Schule, wo wir lebten. Wir fuhren mit der Bahn in die Schule und da durfte ich dann manchmal in die Dampflokomotive hochsteigen und ein paar Kilometer da mitfahren. Und das war ein absolutes Privileg.
Und wie war es denn sonst so da auf dem Dorf? Wenn man, wie gesagt, Ihren Romane als Steinbruch ein bisschen Ihrer Biografie auch verwendet, dann klingt das auch doch sehr nach viel Bedrückung, viel Enge, aus der man dann irgendwann versucht auszubrechen. Wie war das bei Ihnen?
Ja gut, es war einfach eine Familie, die aus hauptsächlich aus Bauern bestand, aber nicht einmal wirkliche Bauern, sondern eher ehemalige Knechte und Mägde, das heißt, die in dieser ganzen Hierarchie immer unten gestanden sind und von denen sich ein paar Familienmitglieder dann so bisschen hochgearbeitet haben in den Arbeiterstand, in dem sie eben dann bei der Eisenbahn gearbeitet haben oder in der Fabrik. Und das heißt, die Bewegungsmöglichkeiten und die soziale Mobilität, wie man so schön sagt, war sehr gering. Und dann noch dazu natürlich für Frauen. Frauen waren sehr stark an die traditionelle Rolle gehalten. Und mir war sehr früh als Kind schon klar, als Mädchen schon klar, ich hatte immer gerne gelesen. Das war wahrscheinlich auch so eine Flucht vor dieser Bedrückung in diese Bücher, in diese andere Welt hinein, dass ich, was ich machen wollte, dass das nie dazu passen würde.
Wann traten denn die Bücher dann so in Ihr Leben, dass Sie dann auch beschlossen, damit was zu machen? Sie sind nach Wien gegangen, haben Germanistik, Geschichte, Theaterwissenschaft studiert. Also für bürgerliche Eltern ist das die klassisch brotlose Kombination, ne? Hatten Sie einen Plan oder wollten Sie einfach nur erstmal raus?
Also mit Büchern begonnen habe ich ja mit 6. Also mit 6 konnte ich lesen. Wir hatten auch nicht viel Geld für Bücher, das heißt, ich bin in die Pfarrbücherei gegangen und die waren ganz begeistert davon, dass ich so viel lese, meine Eltern ja nicht, weil es so viel kostet. Und da habe ich dann wirklich jede Woche so einen Stoß Bücher gelesen und sehr früh hatte ich auch schon das Gefühl, ja, okay, das kann ich ja eigentlich selbst machen. Ich kann ja auch schreiben und habe schon so mit 7, 8 habe ich so kleine Gedichte geschrieben, schon mit der Absicht, die wollte ich unbedingt veröffentlichen. Also irgendwas hat sich da so völlig abgehoben von meiner ganzen Umgebung und auch meine Freundinnen damals, die haben dann auch immer gesagt, ja Sabine, das ist doch toll, das machst du einfach. Also die haben mich sehr bestärkt, während natürlich für meine Familie war das ein Horror, das war ein Flausen, das konnte man auf gar keinen Fall unterstützen. Und wie Sie sagen, also jede bürgerliche Familie hätte sich gefreut, wenn jemand ein Musikinstrument lernen will, so viel liest, sich für Goethe oder was weiß ich alles interessiert. In meiner Familie war das schrecklich.
Aber immerhin haben Sie es in der großen Stadt zur Frau Doktor gebracht. Und einen Doktor in Österreich zu haben, bedeutet weitaus mehr als einer in Deutschland. Da wird man nämlich dann gleich mit Frau Professor angesprochen. Ich meine, da waren Ihre Eltern doch wohl stolz, oder?
Ja, letztlich, ich glaube, sie waren am meisten stolz, als ich zum ersten Mal meine Stimme aus dem Radio ertönte.
Oh, wann
und
war
meine
das denn?
Texte.
Ah, aha.
Ja, ich glaube, das war kurz nach dem Erscheinen oder schon vor dem Erscheinen meines ersten Buches, wo man dann Interviews gibt oder überhaupt über das Buch berichtet wird und wo dann andere Leute sagen, du, ich habe jetzt im Radio gehört, die Sabine, die hat da jetzt ein Buch gemacht. Dann war ich sozusagen respektiert.
Sie haben vor einigen Jahren Ihre Familiengeschichte in einem Roman nachgezeichnet. Ein furioses Buch, so habe ich es empfunden, mit den zentralen Frauengestalten auch Ihrer Biografie, also der Großmutter, der Mutter, der Schwiegermutter aber auch, die doch was Besonderes ist, nämlich eine hochelegante, vornehme französische Dame. Die kam in Ihre Familie, weil Sie den Sohn geheiratet haben. Was war das für eine Konstellation? Das war, glaube ich, richtig High Society, französische, ne?
Ja, das war sogar Versailles. Also das ist ja, was gibt es Höheres? Mhm. Man ist ja ganz nahe am Kaiserhofe. Also man fühlt sich dann auch schon so. Und das ist, diese ganze Familie war schon irgendwie so beseelt von diesem Gefühl, etwas Höherwertiges, Französisches zu sein. Und geschrieben habe ich das Buch auch, weil für meine Tochter, weil man in meine Tochter ja praktisch diese zwei sehr diversen Strömungen zusammenkommen. Also einerseits diese ganz rurale Herkunft, sehr einfache Leute und diese andere Seite eben von fast Aristokraten, schwer katholisch und mit ganz anderen Umgangsformen. Und es für sie auch irgendwann einmal auch komplizierter wurde, sozusagen zwischen diesen beiden Welten zu wechseln, beziehungsweise sie musste sich dann entscheiden. Aber mir hat es einfach auch Spaß gemacht, einmal eine Familiengeschichte zu entwerfen, wo fast nur die Frauen vorkommen, weil wir kennen alle hunderte Familienromane, wo Frauen zwar auch vorkommen, aber meistens sind die Männer die Hauptpersonen. Mhm. Und das wollte ich mal umdrehen. Ich wollte mal schauen, wie kann man denn das überhaupt erzählen? Und es war ganz schön schwierig, weil natürlich sehr viele Dinge, da gab es Lücken, da wusste man nicht genau, wie war das tatsächlich. Es gibt ja in meiner Familie keine verbürgten Schriften und Archivmaterial, wo ich jetzt dann nachschauen könnte und sagen könnte, ja, damals ist der Herr so und so, der Schlossherr Fürst von dort und dort dorthin gezogen. Also ich bin sozusagen, meine Familie ist ja eigentlich außerhalb der offiziellen Geschichtsschreibung. Und das wollte ich so ganz bewusst dem was entgegensetzen.
Wir von den Zwischentönen sind ja diskret, was jetzt private Beziehungen angeht. Das finden wir auch gut so. Aber darf ich trotzdem mal klatsch-tratsch-mäßig fragen, wie Sie sich denn diesen Versailler Sohn da geangelt haben? Also wie kommt denn die Lokführertochter aus dem österreichischen Kuhkaff an so einen vornehmen Kerl?
Tja, er hat einen österreichischen Vater, der aus derselben Gegend kommt wie ich. Das heißt, er ist sowohl französisch als auch österreichisch und hat halt einfach in Wien auch mal zu tun und kommt aus der Kunstszene.
Da haben Sie sich kennengelernt
sozusagen. Ja, genau.
Aber wie war das denn dann für Sie, als Sie dann zum ersten Mal so Proust-mäßig, sage ich es mal, in die Welt der Guermantes eingetreten sind, in diese vornehme Versailler Welt? Haben denn die nicht gesagt, wer ist denn die?
Nein, das war ja eigentlich das Tolle. Ich war ja vorher
auch schon. Die Franzosen können nämlich sehr hochnäsig sein, was solche Klassensachen angeht.
Ja, aber das war ja das Tolle. Ich hatte ja mit Frankreich schon zu tun, weil ja die Figur meiner Dissertation ja auch in Frankreich gelebt hat, Teil ihres Lebens. Das heißt, es war nicht so, dass ich nie was mit Frankreich zu tun gehabt hatte.
Die Schriftstellerin, über die haben Sie 1990 ihre Doktorarbeit geschrieben.
Genau. Ja. Mhm. Und da habe ich genau das so kennengelernt. Das ist eigentlich, dass man natürlich immer nur Ausländer kennenlernt oder solche, die sowieso schon viel mehr Öffnung nach außen haben, aber sozusagen dieses urtief Französische, da kommt man ja überhaupt nicht dran. Und dann fand ich es eben eigentlich toll, dass ich das mal sofort von Anfang an in sozusagen in diese Innenwelt, in diese geschlossene Welt da eintauchen konnte. Und ich habe halt beobachtet und gestaunt. Und nein, es gab durchaus eine Offenheit für uns, die wir sozusagen von außen kamen. Aber es waren natürlich auch die ganze Zeit die Unterschiede auch immer Thema.
Ein Jahr nach der Dissertation kamen erste Erzählungen von Ihnen heraus. Da hatten Sie schon aber auch die ersten Auslandsjahre hinter sich, wenn ich richtig gerechnet habe, in Portugal. Davon sollen Sie uns erzählen im zweiten Teil der Zwischentöne, Sabine Scholl, im Anschluss an die Nachrichten, die auf diese Musik folgen, die Sie sich jetzt ausgesucht haben. Jorge Ben, der brasilianische Sänger und Superstar, Oba La Vermela, so heißt das Stück. Was gefällt Ihnen denn daran so gut?
Was mir am brasilianischen Portugiesisch sehr gut gefällt, ist, dass es sehr lautmalerisch ist und sehr melodiös ist im Vergleich zum portugiesischen Portugiesisch. Und dass sie auch diese Lust haben, eben genau mit diesen Worten zu spielen und wie ich finde, auf sehr interessante Weise mit auch gar nicht so bekannten musikalischen Rhythmen verbinden, die auch alle durch diese viele Kulturen, die im Land sich befinden, angeregt sind. Und Jorge Ben ist halt auch so ein guter Liedschreiber, der sich ja sehr viel auch an schwarzer Musik, also afro-brasilianischer Musik bedient. Er ist ja selbst Afro-Brasilianer. Und es gefällt mir einfach wunderbar.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute Sabine Scholl, die österreichische Schriftstellerin. Und diese zwei brasilianischen Künstler hat sie sich im Doppel gewünscht. Gilberto Gil und Jorge Ben zusammen hier mit Fios de Gandhi.
Jacaré! Agogô!
Sie und die Zwischentöne im Deutschlandfunk, willkommen zurück. Und wir haben heute Besuch von Sabine Scholl, der Schriftstellerin aus Österreich. Und sie hat auch diese Musik, dieses Lied ausgewählt. Fios de Gandhi, die Kinder Gandhis, gemeinsam gesungen von Gilberto Gil und Jorge Ben, zwei brasilianische Megastars. Was hat es damit auf sich mit diesen Männern und diesem Lied, Frau Scholl?
Also diese brasilianischen Männer-Sänger habe ich alle in Portugal kennengelernt. Das heißt, ihre Musik habe ich dort kennengelernt. Und das war für mich damals einfach eine neue Entdeckung. Diese Verbindung von toller Sprache und vor allem diesen verschiedenen neuen Rhythmen, die für mich neuen Rhythmen, die sie aufgenommen haben. Eben hier gerade in diesem Beispiel, Fios de Gandhi ist eine Samba-Truppe und die verschiedenen Instrumente sind eben typisch für diese brasilianischen Samba-Truppen. Und viele von denen sind eben schwarz, also afro-brasilianisch. Und das ist für diese Leute, die oft aus sehr armen Verhältnissen kommen, eine interessante und gute Möglichkeit, sich auszudrücken und sozusagen auch ihre Kultur auf die Straße zu tragen, die doch eine andere ist als jetzt die weiße aus Europa oder Amerika importierte.
Für alle, die sich später zugeschaltet haben, dass hier zwei Scholz zusammensitzen, sei nochmal wiederholt und gesagt, das ist der reine Namenszufall, der uns hier zusammen gespielt hat, Frau Scholl. In Portugal waren wir vorhin bei der Ankunft, eine der ersten internationalen Stationen von Sabine Scholl. Gut 25 Jahre ist es jetzt her. Wie kamen Sie da nach Portugal?
Auch fast zufällig. Also ich habe mich für mehrere Länder beworben. Man konnte sich dann nach dem Ende des Studiums für verschiedene Stellen an Universitäten bewerben. Und das mit Portugal hat halt dann als erstes geklappt. Aber ich habe mich natürlich auch aus einem bestimmten Grund beworben. Es war ein Land, das ich nur einmal vorher bereist hatte, das mich interessiert hatte, über das man aber eigentlich so in Österreich ganz wenig wusste. Und ich war bereit, das alles mal zu entdecken.
Die ersten literarischen Schritte hatten Sie damals schon getan. Und obwohl wir hier immer so diskret sind in den Zwischentönen, müssen wir trotzdem, glaube ich, ein bisschen die Familiensituation klären. Ich frage jetzt einfach mal ganz frech, waren Sie damals schon zu dritt oder also mit zwei Kindern und einem Mann, weil das später in den Büchern immer wieder eine Rolle spielt, diese Situation. Mhm. Ja, die kleine nomadische Familie, die da durch die Welt reist. Aber in Portugal, da waren Sie noch für sich.
Genau, da war ich alleine als Frau. Und das war an sich schon eine sehr schwierige Situation, weil es in der eher kleineren Universitätsstadt, in der ich da gelebt habe, so eine wie mich nicht gab. Also es gab nur Familien oder Geschwister oder Ehefrauen, aber Frauen alleine, das war sozusagen eine soziologische Unbekannte. Mhm.
Selbst in dieser akademischen Welt, sehr interessant.
Ja, das war sehr, sehr familiär, alles noch sehr gruppenkonzentriert. Und da war man einerseits, also sogar auch in Kunstkreisen, konnte man da zwar eine Zeit mit Männerkünstlern verbringen, weil die Frauen, die sind einfach auch nie in Erscheinung getreten. Und man war einerseits freiwillig. Dann auf der Straße, das war damals tatsächlich noch so. Also wenn ich nach 6 Uhr abends auf der Straße gegangen bin, da hat man alle möglichen Tisch und Tuschel und was weiß ich Geräusche gehört. Das heißt, es war eine starke Umstellung für mich, die ich aus einer sehr sicheren europäischen Großstadt gekommen war.
Sie haben die Sprache sehr schnell beherrscht und gesprochen?
Nein, überhaupt nicht, weil es war eine sehr schnelle Entscheidung. Ich musste innerhalb von 2 Wochen, wurde entschieden, dass ich nach Portugal gehe. Wie gesagt, es gab noch andere Optionen und ich bin da einfach so hineingeplumpst und habe versucht natürlich so rasch wie möglich mich zu integrieren. Es war aber schon wirklich schwierig anfangs. Aber andererseits war es sozusagen so eine Art Urszene des Fremdseins, das man dadurch erlebt hat, dass man sich noch einmal auf Kindstatus zurückgeworfen wird. Man kann die tiefsten Bedürfnisse nicht formulieren, in Notsituationen zum Beispiel, oder überhaupt auch sich soziologisch noch mal neu aufzubauen. Ich konnte ja nicht dieselbe Rolle spielen, die ich in Wien gespielt habe als intellektuelle Kreative. Das hat ja dort überhaupt nicht funktioniert. Auch an der Uni, der Standard, was dort unterrichtet wurde, war auch ein völlig anderer. Das heißt, ich bin dorthin gekommen und musste alles loslassen, was ich mitgenommen hatte, was mir sehr schwer fiel natürlich, weil es war ja, ich hatte geglaubt, das wäre meine Identität, aber die funktionierte dort nicht. Das heißt, ich musste eigentlich alles nochmal neu versuchen und das war zum Teil schon sehr schmerzhaft.
Ich habe das so flott gefragt, weil ich irgendwo gelesen habe, dass Sie dann irgendwann in der Sprache sogar geträumt hätten, wo ich noch dachte, boah, Mensch, ein Sprachtalent.
Nein, ich glaube, das hat mit dem Sprachtalent gar nicht so viel zu tun. Das hat auch mit der Umgebung zu tun. Also je mehr man hört, glaube ich, desto mehr dringt halt auch die Sprache ins Unbewusste ein. Aber man sagt natürlich, dass dieses Zeichen, dass du in der Sprache träumst, die dich umgibt, also die Sprache des Landes, in dem du gerade lebst, wäre schon so ein Zeichen, dass man jetzt wirklich doch etwas angekommen wäre. Also ich habe auch natürlich schon auf Englisch geträumt dann.
Eine richtig lange Zeit. Wir machen jetzt den nächsten Sprung über den großen Teich. 5 Jahre lang lebten Sie in den USA, 4 Jahre allein in Chicago. Wie kamen Sie denn dahin?
Durch ein Stipendium meines damaligen Mannes, ein Künstlerstipendium. Geplant war ein halbes Jahr. Und die Umstände waren dann so, wir wurden so willkommen geheißen, dass es irgendwann gar keine Frage mehr war, dass wir doch länger bleiben würden. Das war wirklich eine Riesenüberraschung.
Und da hatten Sie schon Ihre 2 Kinder? 1. Sehen Sie, also ich bin immer ein bisschen durcheinander gekommen,
ja,
weil immer, wenn man
ja
die Romane von Sabine Scholl
ja.
Liest und daraus Absachen ableiten will, muss man sich ganz viele Notizen machen. Zeitmäßig kommt man da durcheinander. Aber Sie beschreiben diese Welt doch, diese amerikanische Welt, diese Chicago-Welt schon auch ein bisschen aufregend. Ne? Also das
ja,
war
das war's
eine ziemlich
auch.
Gefährliche Gegend, in der Sie sogar gelegt haben. Wie muss man sich das denn vorstellen?
Ja, auch da ist es ja so, dass man so viele Bilder hat. Man glaubt ja von Amerika immer, dass man eigentlich alles weiß, weil es amerikanische Kultur uns so überrollt hat. Also denkt man, ja, was kann mir da noch fremd sein? Und es war aber sozusagen fremd von Anfang an, indem wir zum Beispiel in einem mexikanisch-amerikanischen Viertel gewohnt haben, das früher ein polnisches Viertel war und wo sozusagen die Migrationsgeschichte einfach sichtbar auf der Straße war. Und als Künstler wohnt man eben nicht in den teuren Hochhaus-Apartments, sondern man wohnt in den Gegenden, die eher noch günstig sind. Das heißt, wo eben auch die Arbeiter und die ärmeren Leute, das heißt die Migranten, wohnen.
Sie haben an der Universität unterrichtet. Kamen Sie dann überhaupt noch zum eigenen literarischen Schreiben?
Doch, der Vorteil war, dass dort das erste Mal meine Tochter in den Kindergarten gegangen ist. Das heißt, ich hatte dann auch Zeit zum Schreiben.
Und Ihr Mann, der Maler, er hatte ein Stipendium gehabt. Einfach nur mal so rein technische Frage. Wenn man Künstler ist, dann kann man sehr schnell sehr reich werden oder gar nicht. Wie war das bei Ihnen? Wer hat das Essen auf den Tisch gebracht?
Oh.
Ich glaube eher Sie, oder?
Ja. Ja.
Ja, ganz knapp.
Ja, so war es. Sehr schnell war es so und dann ist es auch leider immer so geblieben.
4 Jahre lang waren Sie in Chicago und dann sind Sie nach New York gewechselt. Da denkt man natürlich sofort, oh, New York, das ist natürlich schick, aber natürlich auch sauteuer. 1 Jahr lang haben Sie dort gelebt, auch jetzt aber schon mit 2 Kindern, ne? Oder habe ich mich wieder verrechnet?
Ja, stimmt, mit 2. Ja. Da hatte ich dann ein Baby in New York.
Kinder sind in dieser Stadt eine Möglichkeit für Reiche, nicht für uns, heißt es lapidar im Roman »Wir sind die Früchte des Zorns«. War das so?
Ja, natürlich. Es ist natürlich ein Raumproblem, solange man in Manhattan bleibt. Es ist einfach, die Gehsteige sind ganz klein, man müsste eigentlich dauernd Betreuung haben für die Kinder, die furchtbar teuer ist, man brauchte Raum für ein Au-pair, das man bezahlen müsste und so weiter. Also alles, was hier noch so halbwegs menschlich geregelt ist, obwohl es natürlich auch schwierig geworden ist, hast du dort nicht. Also man ist einfach ganz auf sich allein gestellt und man würde schon, um mit Kindern halbwegs würdig zu leben, braucht man schon mal so monatlich $8,000 oder so. Und da ist man aber nicht reich, sondern da schafft man es gerade.
Aber Ihre Tochter, die wurde gleich zur richtigen New Yorkerin, wenn ich das richtig gelesen habe. Also sie findet die Gegend, wo die Familie lebt, viel zu schäbig. Warum wohnen wir nicht in der Upper East Side? Warum nicht im Village, wie die Bekannten und Freunde? Hört sich doch da auch noch ein bisschen nach Stress an, wenn man in New York ist.
Ja, New York ist immer stressig. Mhm. Ja, das kannst du nur haben mit Stress.
Wie haben Sie denn der Tochter das erklärt?
Sie war ja noch wirklich ziemlich klein und sie war in einer französischen Schule und dort waren natürlich eher die Reichen, die Kinder der Reichen, Expats, der französischen Expats und Botschaftsangestellten etc. Das konnte ich ihr schon erklären mit den verschiedenen Berufen, die wir sozusagen hatten, ja. Und das hat ja auch dann langfristige Konsequenzen gehabt. Also sie hat dann ganz lange immer, wollte sie auf gar keinen Fall Künstlerin werden.
Oh Gott, wirklich wahr?
Ja.
Im Roman wird die Heldin, die Erzählerin, die Schriftstellerin auch nicht glücklich in New York. Aber auf jeden Fall haben Sie uns dann, Sabine Scholl, wenn man so das so sagen darf, ein tolles Buch geschenkt, nämlich Sehnsucht Manhattan heißt es, literarische Streifzüge durch New York. Und da sind Sie die Stadt ja buchstäblich abgelaufen, ne, und haben die Schriftsteller gesucht, die vielen, die man dort ja eigentlich massig findet in dieser Stadt. So haben Sie New York selber nochmal neu kennengelernt, haben Sie geschrieben.
Genau. Also natürlich, als ich mit den Kindern dort lebte, war das Leben schon hauptsächlich auf diesen Alltag konzentriert. Aber zu den Kindern muss ich auch noch sagen, dass eigentlich das Leben im Ausland mit Kindern wahnsinnig viele Vorteile bringt, weil die Kinder so unbefangen auf alles zugehen und über die Kinder man eigentlich so viel sieht und auch Menschen kennenlernt, weil sie überhaupt keine Scheu haben und durch diesen Alltag mit Schule auch Zugang hat, dann plötzlich in Kreise, die man jetzt, würde ich jetzt als Schriftsteller da in einem Stipendiumswohnung wohnen, absolut niemals kennenlernen würde. Also das wäre ein viel abgezirkelterer und mit sich selbst identitärerer Bereich. Und durch Kinder öffnen sich sehr, sehr viele Räume. Und das habe ich sehr genossen, dass ich dann mit Kindern sein konnte. Und im Vergleich zum Beispiel zu Portugal, wo ich das eben nicht konnte.
Von New York aus ging es dann nach Berlin. Wenn ich richtig gerechnet habe, war das im Jahr 2000?
Das war 2001, das war ein Monat vor 9/11.
Genau, und in einem Buch, da schildern Sie auch diese Situation, als Sie von diesen Anschlägen hören und Ihre Kinder auch. Und das muss wahrscheinlich für Sie dann als Expatriate New Yorkers dann irgendwie ganz besonders gewesen sein, vielleicht auch ganz besonders schlimm.
Ja, das war auf jeden Fall besonders schlimm und wir waren natürlich überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich war nicht darauf vorbereitet, wie ich mit den Kindern da umgehen sollte. Und es war blöderweise auch tatsächlich so, dass meine Tochter gerade an dem Tag krank war und früher von der Schule nach Hause kam und ich ihr erlaubte, Fernsehen zu schauen, um sie ruhig zu halten, weil sie Fieber hatte.
Und dann sah sie das und sagte, Mama, komm mal, ja? Mhm.
Ja, genau, so war das, ja.
Man konnte es nicht glauben, ne?
Ja, das, genau, und man blieb dann halt davor stehen und dann habe ich eben überhaupt nicht dran gedacht, dass mein kleiner Sohn, der 2 Jahre alt war, das auch gesehen hat. Und ich habe dann erst nachher gemerkt, dass er immer, wenn er ein Foto gesehen hat von den Twin Towers, wir hatten natürlich alle möglichen Fotos aus New York und so in der Wohnung, dann hat er immer gesagt, Avion bum bum, Avion bum bum.
Gut.
Ja, und da habe ich erst gemerkt, wie sich das in seinem Gehirn eingegraben hat.
Was war das für eine Entscheidung, nach Berlin zu gehen von New York?
Ja, also New York natürlich war unbezahlbar für 2 Künstler, die fast nichts verdienen. Das hat sich dann einfach irgendwann schnell so rausgestellt. Und ich hatte einen Verlag in Berlin und hatte eigentlich schon immer viele Beziehungen nach Berlin. Ich habe ja auch mein erstes Buch in einem Berliner Verlag veröffentlicht. Und mir schien es sehr seltsam, in eine so kleine Stadt wie Wien zu ziehen von New York aus. Ich wollte eigentlich noch mal was Neues erleben und Berlin hatte sich dann gerade so verändert, indem sich der Osten so geöffnet hatte und sozusagen einfach eine neue Stadt geworden war. Und dann war es auch kinderfreundlich, viel Grün, breite Gehsteige etc. Das war's.
Wie hat sich Ihre Tochter eingelebt? Hat sie New York nicht vermisst?
Anfang wollte sie überhaupt nicht. Sie hat dann immer gesagt, nein, das geht gar nicht. Wir sind keine Deutschen, wir können da nicht wohnen. Dann hat sie die Sprache nicht gemocht, hat sie gesagt, sie will nicht Deutsch sprechen. Und aber sobald sie in der Schule war und ihre Freundinnen hatte, ich weiß noch, nach dem 2. oder 3. Tag ist sie nach Hause gekommen und hat gesagt, Mama, können wir hier länger als ein Jahr bleiben?
Oh Gott. Gut, für junge Menschen ist Berlin auf jeden Fall toll. Ich vermute mal, dass sie ihre Jugend sehr genossen hat. Wie sich dann ihre Seele nochmal global erweitert hat, Sabine Scholl, in Japan nämlich. Davon wollen wir hören. Nach dieser Musik, die jetzt kommt, Chica de Silva, auf ihrer Wunschliste steht das. Ein Lied auch wieder aus Brasilien, komponiert von Jorge Ben, interpretiert hier von Gilberto Gil und Milton Nascimento. Was gefällt Ihnen denn an diesem Lied?
Also da ist es auch so, dass Chica da Silva ist ja eine anscheinend historisch verbürgte Figur einer Sklavin, die als Herrscherin aufsteigen konnte und da einfach mehr Macht und mehr Verfügungsgewalt hatte. Und diesen Liedschreibern geht es halt ganz, ganz stark darum, auch das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein der Minderheiten zu stärken, beziehungsweise war das ja damals schon ab den späten 60er, 70er Jahren auch ein Moment des Protests gegen die Diktatur, die halt die weiße Vorherrschaft propagiert hat. Und es ist einfach, wie gesagt, wieder ein schönes Lied, gleichzeitig auch ein Aufruf zur Selbstermächtigung. Thank you.
Chica da Silva, a negra. Chica da Silva, a negra.
Chica da Silva, a negra. A negra de escrava amante, mulher, mulher do fidalgo tratador João Fernandes.
Chica da Silva, das Lied von Jorge Ben für Sabine Scholl. Die Schriftstellerin ist heute bei uns zu Gast hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, Frau Scholl, in Ihren Romanen finden sich zahlreiche autobiografische Bezüge. In den Büchern, die ich gelesen habe, ist die Schriftstellerin Sabine Scholl immer ganz deutlich zu erkennen. Da machen Sie auch keinen Hehl draus. Was ist das aber für ein ästhetisches Prinzip? Wie haben Sie es gefunden und wie haben Sie es sich entwickelt?
Ja, also irgendwann habe ich gemerkt, dass ich so ein Sammelbecken für die Geschichten von anderen bin. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mir zwar selbst auch Geschichten ausdenken kann, natürlich, wie man das halt so macht als Schriftsteller, dass aber das Besondere in meinem Leben, dadurch, dass es so bewegt ist, dass ich einfach immer so viele interessante Geschichten von Menschen höre, beziehungsweise auch richtig Lebensgeschichten fast geschenkt bekomme, die mir so spannend erscheinen, dass ich sie dann zum Thema wieder meiner Literatur mache. Und in dem Moment, wo ich das übernehme, und dann es sozusagen bearbeite als Material, wird es ja Literatur. Und ich mache dann das sichtbar, dass es sozusagen nicht meine Geschichte ist oder sozusagen, dass ich auch mit dieser Geschichte verwoben bin, um auch klarzumachen, wie ich zu den Geschichten komme und die Geschichte als sich selbst auch stehen zu lassen.
Aber natürlich erfinden Sie natürlich auch dramaturgisch und choreografisch, muss man ja was dazu erfinden.
Genau.
Für den Leser ist das natürlich nicht zu qualifizieren. Die Gefahr besteht ja dann doch immer, dass man das 1:1 nimmt, oder?
Ja, das kann man schon machen. Also ich meine, das ist mir eigentlich völlig egal, ob jeder dann glaubt, dass ich genau das so gemacht habe oder nicht. Es geht mir tatsächlich nur um den Effekt. Also wenn die Geschichte funktioniert und um das zu erreichen, zum Beispiel, muss ich eben als Erzähler Sabine dann mal mit der Hauptfigur einen riesigen Streit haben, obwohl der im Grunde vielleicht mal in der Wirklichkeit ganz klein gewesen war.
Aber zum Beispiel bei jenem Buch über diese vier Frauen, die Früchte des Zorns, also die ihre persönliche Familiengeschichte bilden, das sind ja reale Figuren und sie erzählen vom wirklichen Leben natürlich, auch ihr persönliches Leben. Die USA-Jahre haben laut Roman auch dazu geführt, dass ihre Ehe zerbrochen ist. Das ist ja natürlich schon sehr privat. Das können sie dann aber nicht vermeiden mehr. Wollen sie auch gar nicht.
Dass das Ergebnis das gleiche ist sozusagen.
Naja,
wie ich es erzähle, ist ja nochmal eine andere Sache. Ja, also das war ja auch gewollt. Im Grunde war es ja so, dass es auch eine Recherche war, wie kommt es denn dazu, dass dann so eine Ehe scheitert? Und ein paar Gründe davon liegen ja sozusagen in den Vorgeschichten der Vorfahren und Vorfahrinnen. Und das war mir schon wichtig zu zeigen, dass man jetzt nicht immer nur als abgeschlossenes Einzelwesen agiert und Entscheidungen trifft, sondern dass die Prägungen, die von der Umgebung, von der familiären Umgebung und vielleicht auch von den Traumata der Vorfahren mitbestimmen in dem, was man im Leben macht, das wollte ich eigentlich zeigen.
Sie haben Ihre Art zu schreiben einmal mit dem Schneidern, dem Nähen verglichen von Kleidern. Das hat mir sehr gut gefallen, weil Text heißt ja auch übersetzt Gewebe, ne? Die Textur. Was ist das für eine literarische Vorstellung? Prêt-à-porter, Haute-Cuisine, Sabine Scholl an der Nähmaschine?
Ja, natürlich ist es zuerst mal was sehr Sinnliches, Materielles mit so einem Stoff, mit Stoffen, das ist ja auch das gleiche Wort, ja, mit Stoffen umzugehen und die in vielfältigster Weise können diese Stoffe eben bearbeitet und so Stücken, die dann wieder an die Körper derjenigen, die sie tragen oder brauchen oder lesen wollen, anpassen. Und dieses Bild auch des Fadens, der Erzählung, das beschäftigt mich schon so lange, mindestens so lange, wie mich beschäftigt hat, dass meine Mutter eben Schneiderin war. Das heißt, dass sie schon mich mit Kleidern zugeschneidert hat oder so hingeschneidert hat, wie sie sich das vorgestellt hat, wie man vielleicht als Mädchen, als weibliches Wesen sein soll und die Nachbarinnen beschneidert hat. Also im Grunde war das ja auch schon so ein Umformen von vorhandenem Material.
Um im Bild zu bleiben, die Protagonisten ihrer Romane könnten dann aber auch später sagen, na, was hast du denn mir für ein Kleid auf den Leib geschneidert in diesem Roman. Was hat zum Beispiel ihre Tochter gesagt zum Roman Die Füchsin spricht? Da kommen wir gleich drauf, der viel von ihrem Japan-Aufenthalt erzählt, gleichzeitig ein ganz starker Mutter-Tochter-Konflikt im Zentrum hat. Hat ihr diese Mode gefallen?
Also sie hat sich jetzt nicht so dezidiert geäußert mit gefallen oder nicht gefallen. Meine Tochter ist nicht ein Lesetyp, muss man sagen. Also sie hält jetzt nicht ein ganzes Buch durch, das ich geschrieben habe. Sie liest lieber andere Bücher. Sie erkennt Ausschnitte daraus und wundert sich dann so darüber, wie ich das eben dargestellt habe, aber es stellt jetzt irgendwie nicht, also sie geht da nicht so tief hinein, dass sie das unbedingt für sich so identifiziert, dass sie das eben anziehen soll, sondern meine Tochter ist eigentlich, die macht sich ihre eigenen Kleider.
Den Schuh zieht sie sich nicht an, ja, um die nächste Metapher zu strapazieren.
Absolut, ja.
Kommen wir mal nach Japan. Sie waren 2003 dort in Nagoya als Lektorin und diese Erfahrung haben Sie eben später in einem Roman verarbeitet, aber auch in einem Essayband. Sprachlos in Japan, Notizen zur globalen Seele, davon hatten wir es eingangs schon. Was hatte diese asiatische Fremde für Sie nun, Sabine Scholl, nach Portugal, nach USA, vorher Österreich, ein bisschen Frankreich, dann noch Berlin, jetzt plötzlich Asien?
Also Japan, ich war dreimal in Japan und zwar innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren war ich jeweils, also dreimal ein Semester und zwar immer am selben Ort, mit demselben Job, sogar in derselben Wohnung. Mhm. Und das hatte den Vorteil, dass ich die Veränderungen im Land relativ gut beobachten konnte. Also und auch mich selbst beobachten konnte, wie ich das Land wahrnehme. Und das war jedes Mal anders. Also beim ersten Mal war es natürlich die unglaubliche Faszination und das Erstaunen und das erste Suchen nach Orientierung und eigentlich doch sehr positiv. Also ich bin sehr viel herumgereist, ich habe sehr viel meine Texte auch präsentiert und habe vor allem gestaunt und auch viele Leute kennengelernt. Und beim zweiten Mal fiel mir dann schon auf, dass es für Frauen doch recht schwer ist, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, wenn man jetzt mit den Umständen vergleicht in Deutschland. Und ich habe sehr viele gescheiterte weibliche Lebensentwürfe kennengelernt. Und beim dritten Mal war natürlich alles bestimmt von den Ereignissen nach Fukushima. Das war dann 2 Jahre nach Fukushima.
So wie Sie diese japanische Welt und Mentalität beschreiben in Ihrem Buch, da fällt stark auf, dass sie doch sehr auf Ausgrenzung angelegt ist, diese Kultur. Also dass man den Ausländer sozusagen absichtlich raushält und ihn das auch spüren lässt, ja, dass er nicht dazugehört, dass er kein Japaner ist. Das ist ja doch auch irgendwie mal eine besondere Erfahrung, ne? Dass man eigentlich nicht willkommen ist in dieser Form.
Also man muss sich ja vorstellen, dass es so lange geschlossen war, das Land so lange geschlossen war wie fast kein anderes. Und ich habe jetzt die Jahreszahl nicht, aber ich sag mal so vor 160 Jahren oder so oder 180 Jahren wurde dann das Land doch eher ja auch gezwungen, sich zu öffnen. Und das ist eine sehr, sehr kurze Zeit im Vergleich zu der Kultur, wie lange sie schon besteht. Das heißt, es ist hat sich einfach noch nicht sehr stark eingeprägt. Und diese Vorstellung, dass man als Japaner eben etwas ganz, ganz Besonderes ist, in das niemand eindringen kann, also auch wenn er wollte, das ist ja auch der Grund, also dass das einfach unmöglich ist für Fremde, irgendwas zu verstehen und wirklich auch richtig zu machen, so wie man alles richtig macht, das liegt da irgendwie begründet. Und das heißt, man kann als Ausländer schon dort sein, aber man ist halt, ja, wenn man nur kurz dort ist, macht man sowieso alles falsch, dann ist man halt der Clown, aber das wird dann auch nicht als schlimm angerechnet, das darf man. Aber natürlich, wenn man das dann ein bisschen ausreizt und dann sozusagen nach 25 Jahren immer noch den Clown, das geht eigentlich auch nicht. Also, und da fühlt man sich dann wahrscheinlich auch nicht so toll. Aber andererseits muss ich sagen, dass ich, dass das so diskret geschieht, dass es eigentlich fast unsichtbar ist, auch diese Ausgrenzung. Das heißt, als ich nach Portugal kam, habe ich mich eigentlich viel fremder gefühlt, weil man einem das auch so spüren ließ. Also man wurde so angestarrt, es wurde einem nachgerufen. Aber in Japan ist das überhaupt nicht so. Also man darf ja überall hin, man darf einfach alles machen und man erhält halt wenig Reaktionen, wenn man alleine unterwegs ist. Bei mir war es nicht so. Ich habe wirklich sehr früh und von Anfang an immer sozusagen Begleiter und Begleiterinnen Einheimische gehabt, die mir so viel gezeigt haben oder vielleicht auch so viele Hürden aus dem Weg geräumt haben.
In Ihrem Roman Die Füchsin spricht, wird diese japanische Zeit auch mit einem Motiv eingewebt, mit einem Ereignis, das viel später stattfindet, also die Atomkatastrophe von Fukushima. Sie haben sie schon erwähnt. Was hatten Sie da im Sinn literarisch auch? Welche Bedeutung hatte das für Sie im Nachhinein, ja?
Dass ich über die Fukushima-Katastrophe geschrieben habe? Also es war tatsächlich so, dass ich dem nicht entkommen konnte. Es war nicht einmal geplant, dass ich darüber schreibe. Es war nur geplant, dass ein Teil dieses Romans in Japan spielen sollte. Aber als ich dann, und ich, es war geplant, dass ich ihn dort schreibe, weil ich eben dann genügend Zeit habe in so einem Gastprofessur. Und dann war aber so, dass mich die Zustände, die Wahrnehmungen, die Veränderungen so beeindruckt haben, dass ich mich ununterbrochen damit auseinandergesetzt habe und irgendwann dann gedacht habe, na gut, warum soll ich es aus dem Buch raushalten? Das ist eben jetzt so, wie ich Japan hier jetzt wahrnehme und auch was die Leute mir erzählen, ist so stark davon bestimmt, dass ich es eben dann auch beschlossen habe, dass es einen wesentlichen Teil des Buches ausmachen wird.
Sie haben einmal geschrieben, an einem neuen fremden Ort verändern sich die Überlegungen zur eigenen literarischen Arbeit. Was hat Japan denn hier bei Ihnen verändert? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, es hat mir nochmal so einen Schub gegeben in Richtung, was es ist, eine Fremde zu sein und was es ist, als Fremder wahrgenommen zu werden, weil das ist ja etwas, was hier jetzt, ich sag mal Deutschland, immer das Problem ist, dass man sich halt so schwer tut damit, was Fremdes irgendwie zu akzeptieren oder zu offen genug zu sein, um vielleicht diesen fremden Menschen in unserer Gesellschaft willkommen zu heißen und ihm auch zu helfen, dass er hier ankommen kann. Und dort habe ich es sozusagen vielleicht auch von der Rasse her nochmal erlebt, weil ich ja tatsächlich ein anderes Aussehen habe und ich kann mich gar nicht verstecken in der Menge, sondern ich werde immer als die Fremde erkannt werden. Und das war für mich nochmal so eine umgekehrte Vorstellung, wenn ich mir denke, dass jetzt irgendwie ein Mensch aus Senegal hier in Deutschland herumgeht und er möchte eigentlich auch nur unsichtbar sein und alles so machen, wie er sich es vorstellt, ohne dass jeder sofort weiß, dass er von woanders kommt. Also das hat mir nochmal so das Bewusstsein erhöht.
Von Japan setzen wir jetzt gleich nach Sri Lanka über, zu Ihrem jüngsten Roman. Zuvor bleiben aber im brasilianischen Takt noch einmal Jorge Ben, jetzt mit Taj Mahal, einem seiner ganz großen Hits. Und warum haben Sie sich das gewünscht?
Weil es so lustig ausspricht. Er sagt ja immer Taj Mahal. Und also wieder diese lautmalerische Geschichte. Und weil es auch so ein Beispiel ist, dass man sogar eben indische Elemente, romantische Elemente aufnimmt in diese Musik, in diese brasilianische Musik, die einfach so offen ist für Einflüsse von verschiedenen Kulturen. Und Und das ist auch ein Merkmal des sogenannten Tropikalismus, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der so ab den 60er Jahren entstanden ist, wo man sehr stark in der Kunst und vor allem auch in der Musik darauf geachtet hat, dass man die eigenen Elemente genauso wichtig nimmt jetzt wie die weißen westlichen Elemente. Und wenn man dann noch was Indisches dazu haben will, darf man das auch.
Von und mit Roche Ben auf Wunsch der Schriftstellerin Sabine Scholl. Sie ist heute unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Profilierte, starke Frauengestalten, würde ich sagen, bestimmen, prägen ihre Romane. Eine ganz entschiedene Weiblichkeit steht da immer im Mittelpunkt, soweit ich sie gelesen habe. Im jüngsten Buch ist es aber mal ein Mann, der im Zentrum steht. Ein Vater nämlich aus Sri Lanka, der als junger Mann nach London emigriert, dort eine Österreicherin kennenlernt. Sie wird eine Tochter von ihm bekommen später. Er allerdings geht nach Sri Lanka zurück und als erwachsene Frau macht sich diese Tochter nun auf die Suche nach diesem Vater. Es ist eine Geschichte, bei der es wieder viele Anzeichen dafür gibt, dass Sie sie aus erster Hand erfahren haben. Eine Schriftstellerin ist auch wieder mitten im Geschehen. War das so? Gab es diesen Fall in Ihrem Bekanntenkreis oder wurde Ihnen zugetragen?
Ja. Ist ja auch lustig, dass Sie sagen, dass da ein Mann im Zentrum steht, weil für mich waren es eigentlich die zwei Frauen, die im Zentrum stehen und der Mann ist ja verschwunden an dem Moment, wo sie sich auf die...
Aber er wird dann schon ganz ziemlich dominant in diesem Roman.
Ja, er wird sehr dominant, ja, das stimmt.
Aber diese Geschichte gab es tatsächlich.
Das war auch eine Geschichte in meiner Familie, die ich schon ganz lange kannte und wo ich immer schon gedacht habe, ja, das ist so eine unglaubliche Geschichte, die müsste man auch aufschreiben. Also ich schreibe es ja dann, weil ich immer Angst habe, dass diese Geschichten verloren gehen. Mhm. Deswegen mache ich es. Sie tun mir leid. Ich muss was damit machen. Deswegen schreibe ich sie. Und das ist eben die erste Frau meines Bruders. Der ist das passiert. Und das ist so tatsächlich wie ein Parallelleben gewesen neben meinem, weil wir fast das gleiche Alter haben. Und das kommt dann auch im Buch so vor. Und irgendwann war einfach die Zeit reif und ich hatte die Gelegenheit, ein neues Buch anzufangen und da habe ich mich dann entschieden, endlich diese Geschichte aufzuschreiben, die ich immer nur so peripher gehört hatte, weil ich selbst natürlich mit meinem eigenen Leben, woanders gelebt etc., so beschäftigt war, aber sie rückte dann plötzlich näher.
Sie sind auch nach Sri Lanka gefahren und haben dort eine Zeit lang gelebt. Wie ging das zu? Hatten Sie auch wieder ein Stipendium oder war das dann... Eine Sache, die Sie so organisiert haben, weil Sie diesen Roman schreiben wollten.
Genau, so war es. Also zuerst sind wir auf eigene Faust gefahren und dann habe ich mir ein Stipendium organisiert, als so ungefähr die Storyline schon halbwegs feststand, wusste ich aber, ich würde noch ganz viel sozusagen Geruch, Geschmack, Geräusche und überhaupt mehr über die Menschen wissen müssen, um das gut gestalten zu können.
Wie war diese Erfahrung, als wir uns verabredet haben, Sabine Scholl, war natürlich keine Rede von diesen schrecklichen Anschlägen, die jetzt stattgefunden haben, mit diesem neuerlichen Ausbruch von terroristischer Gewalt, mit Hunderten von Toten. Was haben Sie gedacht, als Sie das davon hörten? Ich vermute mal, doch auch mit ganz besonderen Gefühlen, weil Sie
ja natürlich, es war schrecklich, weil der Vater, eben dieser Mann, um den es da geht, Victor, war auch Christ. Das heißt, da haben wir schon ein bisschen Einblick auch gewonnen in die, ja, wie Christen eben leben in Sri Lanka. Und dann während des längeren Aufenthaltes konnte man natürlich schon auch beobachten, wie die Religionen dort miteinander umgehen und wie stark eben diese buddhistische Mehrheit doch feindselig gegenüber der muslimischen ist oder wie vielleicht alle feindselig gegenüber den Muslimen sind, während die Christen sich ja aus allem rausgehalten hatten. Und dass die jetzt Opfer geworden waren, war natürlich besonders tragisch.
Mhm. Ich meine, man hat sich so dran gewöhnt, dass Sri Lanka nach diesem Ende des Bürgerkriegs, dass es wieder ein ruhiges Land ist, eine touristische Attraktion ist. Und jetzt plötzlich sagen alle, oh, das war verfrüht. Hatten Sie damals, als Sie dort lebten, auch dieses Gefühl, dass da eine Gesellschaft doch nicht so mit sich im Reinen ist, dass wieder so Dinge passieren können? Vielleicht, das hört sich natürlich jetzt ein bisschen banal an aus unserer Sicht, nicht mehr?
Naja, natürlich, das muss man sich mal vorstellen, jahrzehntelang Bürgerkrieg mit äußersten Grausamkeiten von beiden Seiten.
Ja, 100.000 von Toten.
Hunderttausenden Toten. Das heißt, nahezu jede Familie, jede Region ist irgendwie davon betroffen. Und das lässt sich ja nicht einfach so auslöschen. Wir beschäftigen uns jetzt immer noch mit den Nachwirkungen, den Traumatisierungen des Zweiten Weltkrieges. Und da ist es mal 10 Jahre aus, dass diese Grausamkeiten stattgefunden haben. Das heißt, das kann nicht schon alles in Ordnung sein. Noch dazu gab es keine offiziellen Möglichkeiten, sich da auszusöhnen. Jeder muss das mit sich selbst ausmachen und noch dazu ist natürlich die ökonomische Lage nicht besonders gut und trotzdem sehen die Sri Lanka durch die Touristen, es gibt ganz andere Lebensformen und ganz anderen Level von Überleben. Also das schafft alles Konflikte natürlich.
Das Gesetz des Dschungels, so heißt Ihr Roman, und entsprechend viele Härten enthält er. Da ist doch mehr Abstoßung als Anziehung in diesem Roman zu spüren, so zwischen diesen Kulturen, zwischen diesen Figuren, ne, aus der europäischen und aus der asiatischen Welt. War das für Sie auch eine Erfahrung, also dass auch diese Fremde doch so oft, dass dieses Fremde sich so schwer mischt mit dem eigenen?
Ja, also es ist ja vor allem die Figur des Vaters, mit der fängt es ja schon an. Die ist ja schon eine tragische Figur und eigentlich dieses tragische Schicksal des Vaters zieht sich halt durch das ganze Buch. Das war ja der Grund, das wollten wir rausfinden. Wie kann das passiert sein, was passiert war? Und das, ich will nicht viel verraten, aber es passiert ja immer auch ein Verbrechen. Und der Vater war nach London gekommen, um ein besseres Leben zu führen und das hatte er auch. Aber der hohe Preis war natürlich, dass er dann in seinem eigenen Land beziehungsweise das Land, aus dem er kam, auch nicht mehr so richtig angekommen ist. Und dort in England war er halt auch immer nur der Migrant, der halt zwar Geld hatte, aber auch nur aufgrund seines Geldes akzeptiert wurde. Und in Sri Lanka war es mehr oder weniger das Gleiche.
Ich habe diesen Roman, Frau Scholl, mit 2 anderen plus weiteren Büchern von Ihnen jetzt ganz kurz hintereinander gelesen, obwohl sie zeitlich natürlich weit auseinander liegen. Und dennoch hatte ich den Eindruck, und vielleicht gerade dadurch, durch diese zeitliche Nähe, als ob Ihre Literatur ja wie gemacht sei für unsere Zeit und für unsere aktuellen Debatten über die globale Welt, die Migration, die Flüchtlingsströme, die jetzt so das Fremde in einer nochmals ganz anderen Form, ne, zum Thema machen. Sie, Frau Scholl, haben schon, kann man sagen, seit 20 Jahren denken Sie schon über dieses Fremde nach und diesen Komplex, den Sie unablässig reflektieren und umkreisen. Ich habe mich gefragt, ob Sie sich eigentlich durch die jüngsten Entwicklungen bestätigt oder eher frustriert fühlen, weil ja so viel Aggression und so viel Abwehr und so viel Feindlichkeit in der Diskussion gegenüber den Fremden, dem Fremden mittlerweile enthalten ist. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, einerseits bin ich froh, dass überhaupt mal darüber gesprochen wird, weil vorher ja immer so getan wurde, als wäre das überhaupt kein Problem hier oder als würde das uns alles nicht betreffen. Also mit uns meine ich jetzt Deutschland oder den deutschsprachigen Raum mal im Vergleich zu Amerika, wo das sich ja viel mehr immer früher, muss ja auch schon früher als Einwanderungsland verstanden hatte und da sozusagen auch andere Möglichkeiten für Migranten waren. Und aber andererseits fühle ich mich eigentlich noch mehr aufgefordert, noch mehr in diese Richtung zu forschen und zu schreiben und noch mehr, also noch mehr darauf zu bestehen, dass das Fremde immer schon da war und dass wir immer schon damit zurechtgekommen sind. Deswegen auch diesen Roman Gesetz des Dschungels, weil ja sozusagen dieses Mädchen, die einen fremden Vater hatte, am Land in einem Dorf aufgewachsen ist und es hat zwar schwierig, aber es hat funktioniert. Sie hat sich bestens integriert. Also es ist alles möglich. Und das, was über das Fremde gesagt wird, meistens von Leuten gesagt wird, die aktiv nichts damit zu tun haben.
Im vergangenen Jahr haben Sie ein Essay in der Zeit veröffentlicht zu den Wahlerfolgen der Rechten in Österreich, Frau Scholl. Und ein Aspekt in Ihrem Text war so die Tradition von Ausgrenzung, ne? Vor allem auf dem Land, in der Provinz. Da hat man das Gefühl, wenn man Ihren Roman dagegen hält, dass es eigentlich fast ein Gegentext zu dieser Tradition sei.
Es gibt diese und diese Regionen. Also es ist regional sehr stark verschieden. Und es gibt eben aufgeschlossene, traditionell aufgeschlossene Gegenden und es gibt auch Gegenden, die schon über Generationen sozusagen mehr geschlossen und mehr fremdenfeindlich war. Auch das hat man mittlerweile durch Studien feststellen können. Also es ist beides.
Wir unterhalten uns ein paar Tage vor der Ausstrahlung dieser Sendung, Sabine Scholl. Sie sind, wenn Sie diese Sendung hören, schon wieder woanders, nämlich in Portugal. Noch einmal, sagen Sie kurz, wie lange und was machen Sie da?
Ich bin 2 Monate dort am Land, ganz in einer ursprünglichen Landschaft, sehr ruhig, in einem ehemaligen Gutshof, das für Künstler und Schriftsteller ausgebaut worden war und dort eben Räume zur Verfügung stellt, damit man in Ruhe schreiben kann. Und das möchte ich machen.
Vielen Dank, Sabine Scholl, für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen.
Danke.
Und wir verabschieden uns mit einer letzten Wunschmusik von einem weiteren Riesen der brasilianischen Musik, Caetano Veloso. Er durfte natürlich nicht fehlen in dieser Sendung. Wir hören ihn mit dem Lied Tigressa. Sagen Sie uns noch ein ganz kurzes Wort dazu, Frau Scholl.
Caetano Veloso war lange mein Lieblingsautor und Sänger, weil seine Texte sehr poetisch sind und ich das immer bewundert habe und er auch wirklich Texte von Poeten singt und vertont.
Und das waren dann die Zwischentöne für heute. Am Mikrofon war Joachim Scholl. Dankeschön fürs Zuhören. In der nächsten Woche empfängt mein Kollege Klaus Pilger den Schriftsteller Clemens Meyer. Wir wünschen uns jetzt allen noch einen schönen Sonntag, eine produktive Woche. Bis bald.
Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu. Me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu. Ela me conta sem certeza.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.